Kollegen behalten. Was für ein großer Maester er einst auch gewesen sein mochte, jetzt verhüllte seine Robe ein ums andere Mal eingenässte Unterwäsche. Und vor einem halben Jahr hatte ihn ein Akolyt weinend in der Bibliothek entdeckt, weil er den Rückweg zu seinen Gemächern nicht mehr fand. Meister Gorman saß jetzt unter der eisernen Maske auf Walgraves Platz, genau jener Gorman, der Pater einst des Diebstahls bezichtigt hatte. Im Apfelbaum am Wasser begann eine Nachtigall mit ihrem Gesang. Die lieblichen Laute boten eine willkommene Abwechslung zu dem rauen Krakehlen und dem endlosen Krächzen der Raben, um die er sich den ganzen Tag gekümmert hatte. Die weißen Raben kannten seinen Namen und murmelten ihn einander zu, sobald sie den Jungen sahen.
»Pate, Pate, Pate!«
So lange, bis ihm nur noch nach Schreien zumute war. Die weißen Vögel waren Erzmeisters Walgraves ganzer Stolz. Nach seinem Tod wollte er von ihnen gefressen werden, und Pate hegte den leisen Verdacht, dass sie auch durchaus darauf erpicht waren, ihn zu verspeisen. Vielleicht lag es an diesem grässlich starken Apfelwein. Pate war eigentlich gar nicht gekommen, um zu trinken, aber Alleras hatte zur Feier seines Kupferglieds eingeladen, und das schlechte Gewissen hatte Pates Durst geweckt. Dennoch klang es fast, als trällerte die Nachtigall »Gold für Eisen, Gold für Eisen, Gold für Eisen«. Das war überaus eigenartig. Das Gleiche hatte der Fremde an jenem Abend gesagt, an dem Rosie sie zusammengebracht hatte. »Wer seid ihr?« hatte Pater von ihm wissen wollen, und der Mann hatte geantwortet, »Ein Alchemist. Ich kann Eisen in Gold verwandeln.« Und dann hatte er plötzlich diese Münze in der Hand, ließ sie zwischen den Fingern über die Knöchel tanzen, und das Gold glänzte im Schein der Kerzen. Auf einer Seite prangte der dreiköpfige Drache, auf der anderen der Kopf irgendeines toten Königs. »Gold für Eisen«, erinnerte sich Pate, »besser kannst du es gar nicht treffen. Begehrst du sie? Liebst du sie?«
»Ich bin kein Dieb«,
hatte er dem Mann gesagt, der sich als Alchemist ausgab.
»Ich bin ein Novize der Citadelle.«
Der Alchemist hatte den Kopf geneigt.
»Falls du es dir anders überlegst, ich bin in 3 Tagen mit meinem Drachen wieder hier.«
Die 3 Tage waren vergangen. Pate saß wieder im Federkiel und Fässchen, immer noch unsicher, was er war, doch anstelle des Alchemisten hatte er Molander und Armen und die Sphinx vorgefunden und in ihrem Schlepptau Rhone. Es hätte ihr Misstrauen erregt, wenn er sich nicht zu ihnen gesellt hätte. Das Federkiel und Fässchen schloss niemals seine Pforten. Seit 600 Jahren stand es auf seiner Insel im Honeywine, und in dieser Zeit hatte es kein einziges Mal zugemacht. Obwohl sich das hohe Holzgebäude nach Süden neigte, so wie Novizen manchmal nach einem Krug zu viel, ging Pate davon aus, dass das Gasthaus hier noch weitere 600 Jahre stehen und man Wein und Bier und grässlich starken Apfelwein an Flussleute und Seeleute ausschenken würde, an Schmiede und Sänger, Priester und Prinzen und an die Novizen und Akolyten der Citadelle.
»Altern ist nicht die Welt«,
verkündete Molander mit zu lauter Stimme. Er war der Sohn eines Ritters und hätte betrunkener nicht sein können. Seit man ihm die Nachricht vom Tode seines Vaters am Blackwater überbracht hatte, betrank er sich fast jeden Abend. Sogar hier in Oldtown, weit entfernt von den Kämpfen und hinter den sicheren Mauern, hatte der Krieg der 5 Könige sie erreicht. Wobei Erzmeister Benedikt darauf beharrte, es habe niemals einen Krieg von 5 Königen gegeben, da Renly Baratheon ermordet worden sei, bevor Balon Greyjoy sich die Krone aufs Haupt gesetzt habe.
»Mein Vater hat immer gesagt, die Welt ist größer als jede Burg, die ein Lord besitzen kann«, fuhr Molander fort. »Drachen wäre noch das Mindeste, was man in Quart oder Assai oder Hiti finden sollte. Diese Geschichten der Seefahrer...«
»Sind Geschichten von Seefahrern«, fiel ihm Armen ins Wort. »Seefahrer, mein lieber Molander, geh nur hinunter zum Hafen, und ich wette, dort findest du Seeleute, die dir von Meerjungfrauen erzählen, bei denen sie gelegen haben, oder die dir weismachen wollen, sie hätten ein Jahr im Bauch eines Fisches verbracht.«
»Woher weißt du denn, dass das nicht stimmt?«
Molander suchte im Gras nach weiteren Äpfeln.
»Du müsstest ja selbst im Bauch eines Fisches gewesen sein, um beschwören zu können, dass sie es nicht waren. Ein Seemann und eine Geschichte, ja, darüber könnte man lachen, aber wenn die Ruderer von 4 verschiedenen Galeeren die gleiche Geschichte in 4 verschiedenen Sprachen erzählen...«
»Die Geschichten sind nicht gleich«, widersprach Armin. »Drachen in Assai, Drachen in Quart, Drachen in Meren, Drachen der Dothraki, Drachen, die Sklaven befreien, jede Erzählung unterscheidet sich von den anderen.«
»Nur in den Einzelheiten.«
Molanders Sturheit steigerte sich, wenn er trank, und selbst nüchtern war er ein Dickkopf.
»In allen wird von Drachen und einer wunderschönen jungen Königin berichtet.«
Der einzige Drache, für den Pate sich interessierte, war aus gelbem Gold geprägt. Er fragte sich, was dem Alchemisten zugestoßen war. »Am dritten Tag. Er hat gesagt, er würde kommen.«
»Da liegt ein Apfel neben deinem Fuß«,
rief Alaras Molander zu, »und ich habe noch 2 Pfeile im Köcher.«
»Scheiß auf deinen Köcher«,
Molander hob den Fallapfel auf.
»Der ist wurmstichig«,
beschwerte er sich, warf ihn jedoch trotzdem. Der Pfeil traf den Apfel, als dieser zu sinken begann, und teilte ihn sauber in 2 Hälften. Eine landete auf dem Dach eines Türmchens, kullerte auf ein niedrigeres Dach, hüpfte herunter und verfehlte Armen nur um einen Fuß.
»Wenn du einen Wurm in 2 Stücke schneidest, hast du 2 Würmer«,
erklärte der Akolyt ihnen.
»Na, das müsste bei Äpfeln auch so sein. Dann bräuchte nie wieder jemand Hunger leiden«,
sagte Alaras und setzte dieses milde Lächeln auf. Die Sphinx lächelte stets, als grinse er